Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Dr. Rebecca Mander mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema gesunde Selbstorganisation bei Remote Work. Hallo liebe Rebecca, schön, dass du mein Gast bist. Magst du dich unseren HörerInnen kurz selbst vorstellen?
Sehr gerne, danke Stefan und ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich bin Organisationspsychologin und helfe Unternehmen, eine Arbeitskultur zu schaffen und nicht nur das, in der die Menschen gesund arbeiten können und auch gerne zur Arbeit kommen.
Ich glaube, das ist heute ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und der letztendlich auch der Grund ist, warum ich dich hier in den Podcast eingeladen habe. Wir wollen ja über gesunde Selbstorganisation und alles rund um Remote Work sprechen. Und dieses Thema war ja, ich sag mal, zu den Hochzeiten der New Work Bewegung, wo alle unterwegs waren, so eine der tragenden Säulen, Selbstorganisation. Wie hat sich denn dieses Thema seither aus deiner Sicht heute entwickelt?
Also ich verstehe unter Selbstorganisation selbst entscheiden zu können, wann, wo und wie man arbeitet. Und ich würde sagen, gerade in der Pandemie hat das massiv zugenommen, ist ja klar. Und jetzt gibt es auch ein Stück weit wieder einen Rückgang von einigen Unternehmen, die sagen, kommt doch wieder zurück aus dem Homeoffice. Wir wollen euch auch sehen. Da frage ich mich manchmal auch, woran liegt das eigentlich? Also ich habe natürlich meine Ideen, aber da würde mich auch deine Perspektive interessieren.
Jetzt sagst du im Prinzip, Selbstorganisation ist ein sehr, sehr hoher Grad an Freiheit, ne? Ich kann selber entscheiden, wo ich arbeite und wann ich arbeite und dann merken viele bereits und sagen, okay, wo kriege ich vielleicht noch hin? Ja, ich kann zum Beispiel remote arbeiten, aber wann ich arbeite, oh, es gibt Kernarbeitszeiten. Oder natürlich muss ich dann in Meetings dabei sein, wenn meine Kolleginnen und Kollegen auch da sind. Ne? Das hilft mir nichts, wenn ich dann sage, oh, ich schalte mich dann später irgendwie dazu. Sondern dann muss ich da sein. Kann es auch daran liegen, dass man gesagt hat, naja, der Wunschgedanke, der ist schon auch, dass wir sehr frei sein wollen, aber die realistischen Zwänge im Arbeitsalltag sind halt oftmals bei Teamarbeit eine andere. Wie siehst du das da?
Das kann wirklich passieren. Also auch dazu habe ich ja geforscht, gerade wenn man guckt, dass digital arbeitende Teams, die auch remote vermittelt zusammenarbeiten. Wenn da Abhängigkeiten sind und sie zum Beispiel aufeinander warten müssen, dann kann es echt passieren, dass dadurch Stress entsteht.
Ja, das ist ja ein klassisches Thema, denke ich mal, immer bei Teamarbeit, dass der Stress entstehen kann. Wahrscheinlich ist es dann, wenn ich remote nur einen Zugang habe, nochmal eine Stufe härter. Und jetzt klingt erstmal, wenn man so hört, oh, ich kann remote arbeiten, klingt es toll. Alle sagen, hey, ist wie so ein Privileg, ja, will ich auch. Viele sagen, ich kann es aber nicht. Aber, und ich glaube, da hast du schon ein paar Andeutungen gemacht, vielleicht magst du es nochmal ausführen, welche Herausforderungen gehen denn jetzt, und jetzt kommen wir auf unser Thema mit Blick auf gesunde Selbstorganisation, welche gehen denn da einher?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich hast du nämlich vollkommen recht, Autonomie ist was total Tolles und die Studienlage unterstreicht das auch sehr stark. Aber es gibt eben diese bestimmten Settings, in denen kann das auch eine Herausforderung sein. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, den ganzen Tag selbst zu strukturieren, muss ich das auch erst irgendwann mal gelernt haben oder vielleicht auch eine natürliche Begabung dafür haben. Oder auch die Abstimmung. Es gibt einige Punkte, wo man sagen kann, wenn ich selbst organisiert bin, dann muss ich an manche Sachen auch anders rangehen. Vielleicht auch mal was visualisieren, weil ich sonst den Überblick verliere, wenn ich nicht mehr mit jedem automatisch ins Gespräch komme, weil wir uns über den Weg laufen und dadurch Dinge automatisch passieren.
Jetzt sind diese Themen, oder man könnte diese Themen, die du genannt hast, jetzt auch erstmal als reine Effizienzthemen ansehen. Ne? Wenn ich schlecht organisiert bin, wenn ich vielleicht mal nicht visualisiert habe, Themen festhalte, dann sind sie weg. Ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Schadet natürlich der Produktivität. Aber wenn wir jetzt mal den Blick wirklich auf das Thema Gesundheit machen, inwiefern ist diese mangelnde Fähigkeit zur Selbstorganisation denn auch mit einem gesundheitlichen Impact behaftet?
Es kann sich auf das psychische Wohlbefinden stark auswirken. Also die Variable, die ich dazu in meiner Promotion untersucht hatte, war emotionale Erschöpfung. Das ist eine der Dimensionen von Burnout, bei der man sich dann so fühlt, so, boah, wenn ich montags anfange zu arbeiten, habe ich schon das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr schaffen. Das Problem, das dabei nämlich entstehen kann, ist die Entgrenzung. Also das Privatleben und Arbeitsleben sich so miteinander vermischen, dass es schwerer wird, sich überhaupt selbst zu schützen, davor sich zu überarbeiten oder zu viel zu machen, und dann wirkt sich das auf das Wohlbefinden aus, was vor allem der Fall ist, wenn man einfach einen zu hohen Workload hat.
Mhm. Das bedeutet also, was eigentlich so ein bisschen, wie nicht sagen, ein Paradoxon an der Sache ist, aber dass Selbstorganisation auch bedeutet, ich bin auch wirklich bei mir selbst, ja, also ich habe hier nicht die ganze Familie, die Katze, Hund und so weiter, Kinder um mich rum, wie es vielleicht in der Pandemie war, sondern Selbstorganisation bedeutet auch, bei sich zu sein und mit sich zu sein. Kann man das so verstehen in diese Richtung?
Ich würde sagen, ja. Selbstorganisation manchmal wird ja auch noch gefasst als, ich mit meinem Team gemeinsam organisiere die Arbeit. Mhm. Sonst könnte man es ja auch Selbstführung nennen, aber die Begriffe werden auch teilweise austauschbar verwendet. Aber ja, also auch eine gewisse Abgrenzung zu Privatleben ist manchmal nötig, um weiterzukommen. Weil wenn sich ansonsten die ganze Arbeit anstaut, dann ist das ja ein mentaler Druck, der dann auch wieder zu mehr Stress führt.
Mhm. Weil ich sehe dann ja, wenn ich jetzt mal im Homeoffice bin, was da alles noch passiert. Ja, selbst wenn ich in einem eigenen Raum bin, höre ich vielleicht, dass da was gerade passiert. Die Waschmaschine, die ich vor der Arbeit vom Arbeitsbeginn angeschaltet habe, die ist irgendwann fertig. Ja, und das erzeugt ja auch, denke ich mal, Druck und sagt, ach, jetzt wäre so eine Pause gut. Ja, jetzt gehe ich zum Kaffee und dann mache ich erstmal das. Weiß aber genau, dann bin ich erstmal raus aus dem Workflow, ne?
Das kann passieren, wobei ich jetzt in solchen Kleinigkeiten weniger das große Problem sehe. Mhm. Meistens organisieren Menschen, die das länger machen, sich dann so gut, dass sie ihr Leben einfach optimieren. So, das, was ich bisher beobachtet habe, dass sie einfach insgesamt schon effizienter werden, sogar im Homeoffice, weil sie ja auch die Möglichkeit haben, mehr Deep Work zu haben, fokussierter zu sein. Das größere Problem wahrscheinlich ist dann wirklich eher, dass man gerne auch über seine Grenzen geht, wenn man abends merkt, oh, ich bin noch nicht fertig, ich habe aber noch dieses Projekt, in dem ich unbedingt was machen muss, ja, dann mache ich halt bis 20 Uhr, weil ich habe ja die Option. Mhm. Also da gibt's auch einen ganz witzigen Begriff, finde ich zumindest witzig, die interessierte Selbstgefährdung.
Okay, ich kannte jetzt nur den Begriff der Selbstausbeutung, der klingt ein bisschen härter und dramatischer und auch wahrscheinlich mit Blick auf gesundheitliche Impacts auch entsprechend stärker.
Ja.
Jetzt wollen wir mal so ein bisschen aus dem Problemraum rübergehen in den Lösungsraum. Stellen wir uns mal vor, wir sind Führungskräfte oder anders, du berätst ja auch Führungskräfte, die selbstorganisierte Teams oder Teams in Remote Work, Hybrid Work führen. Auf welche Themenbereiche und Komplexe, bevor wir ins Detail gehen, müssen die denn da besonders achten?
Ich würde sagen, es kommt immer sehr stark drauf an, aber wenn es jetzt ganz grundsätzlich darum geht, als Team selbstorganisiert zu arbeiten, erstmal zu schauen, wie visualisieren wir unsere Arbeit, wie gucken wir, dass wir gemeinsam Touchpoints haben, wo wir in Kontakt kommen, um zu schauen, wer macht was. Da gibt es auch aus dem agilen Kontext einige gute Praktiken, die man da mitnehmen kann. Und ansonsten sehr viel auch individuelle Absprache, was braucht jeder Einzelne.
Mhm. Also ich denke mal, wahrscheinlich kann man sich so gedanklich so ein kleines Cluster machen und sagen, ich muss einmal die Arbeitsumgebung irgendwo im Griff haben, dann wahrscheinlich auch die Arbeitsmittel. Also sprich, bin ich gut ausgestattet? Ja, habe ich überhaupt eine performante Internetverbindung? Kann ich überhaupt an so Meetings dauerhaft teilnehmen oder laggt es die ganze Zeit? Ja, solche Dinge wahrscheinlich auch. Und da bin ich eigentlich mal gespannt, weil du auch aus der Agilität mit rauskommst. Wie ist es denn bei dem Thema Standardprozesse? Die geben ja erstmal Sicherheit und sind gerade bei Remote Work eher ein Garant dafür, dass man weiß, was passiert. Ich hatte jetzt in der Podcast-Folge vorher genau das Gegenteil gesagt, ja, das ist alles total toll, aber im Grunde wäre es viel sinnvoller und dann auch bei der Selbstorganisation, wenn wir mehr agil wären und nicht unbedingt sagen, das muss der Standardprozess da sein, sondern wir passen den Prozess an, je nachdem, wie quasi ja unsere Arbeitsherausforderung ist, würde ich mal sagen. Hm. Wie stehst du denn jetzt mit Blick auf, was ist denn da gesund? Diese Sicherheit, die man hat? Oder zu sagen, ich bin jetzt frei und kann da das Richtige machen?
Das ist die klassische Frage zwischen, wie viel Orientierung gebe ich eigentlich vor und wie viel Freiheit? Und ehrlich gesagt habe ich es in den Organisationen schon sehr, sehr unterschiedlich erlebt, was gerade das Richtige war. Wenn man noch nie einen richtigen Rahmen hatte, in dem die Menschen wussten, worin bewege ich mich eigentlich, dann braucht man nicht anfangen mit, macht jetzt mal alle, was ihr wollt, weil woran sollen sie sich dann orientieren? Mhm. Wenn man aber einmal, also ist meine Meinung jetzt, diesen Schritt schon mal hatte, dass man einen Rahmen hatte, der einen einschränkt, Dann kann man nach und nach schauen, an welchen Stellen sollten wir davon abweichen. Mhm.
Ist aber auch so ein Klassiker, ne? Das hat man ganz oft so bei den Trusted Irritatoren. Das heißt, du musst die Regeln kennen, um sie bewusst an sinnvollen Stellen zu brechen und nicht irgendwie so eine Art Laissez-faire zu haben oder sagen, es ist eigentlich völlig wahllos, weil dann entsteht ja auch Chaos, ne?
Ja, das ist so ein häufiger Mythos, dass Agilität bedeuten würde, wir haben keine Regeln und jeder macht, was er will.
Genau. Jetzt lassen wir uns mal in Richtung Arbeitgeber denken. Was kann denn jetzt der Arbeitgeber und insbesondere HR tun, um hier die Rahmenbedingungen für gesunde Selbstorganisation bei Remote Work zu verbessern?
Auf jeden Fall sollten sie empowern, also auch die Führungskräfte sollten empowert werden, auch auf der mittleren Ebene ihre Mitarbeitenden zu unterstützen. Und ihnen auch zu ermöglichen, dass sie ihren Bedürfnissen gerecht arbeiten können. Ich glaube, das ist der allerwichtigste, die wichtigste Stellschraube.
Mhm. Jetzt lasst uns diesen Begriff empowern, der ja auch so ein bisschen neudeutsch ist und den gerade tatsächlich gerade viele verwenden, noch mal ein bisschen Leben anreichern. Was genau wird denn empowered und wodurch?
Das ist eigentlich, finde ich, relativ simpel. Als Management in dem Punkt wirklich weniger zu machen, weniger Vorgaben und nicht mit etwas reinzusteuern, was vorgibt, ihr müsst jetzt so und so arbeiten, vor allem auch das Wie. Also in dem Fall wirklich Autonomie für die Führungskräfte, weil die können meistens schon damit umgehen, um dann den Mitarbeitenden eine Orientierung zu geben.
Und wie lerne ich denn jetzt diese gesunde Selbstorganisation? Also kann ich da in den Kurs gehen und sagen, hey, schau an, und so hast du es jetzt dann? Oder muss ich irgendwie grundsätzlich geeignet sein dafür? Weil oftmals sind ja Arbeitssituationen da, bei denen diese Selbstorganisation gar nicht so freiwillig ist. Ja, da muss man sozusagen sich selbst organisieren. Wie lerne ich das? Wie geht man daran?
Also es ist wirklich ein Skill, den man lernen kann. Das heißt, es funktioniert für jeden. Manche haben vielleicht eine Prädisposition, dass es leichter ist, manche nicht. Aber es gibt verschiedene Ebenen. Also wenn wir jetzt im Bereich Selbstführung gehen, man kann zum Beispiel aufs Verhalten gucken und sich ganz praktisch so einige Sachen vornehmen, wie ich mache mir ein paar Sticker mit Erinnerungen in meine Wohnung, die mir sagen, tu dies, tu das. Und dadurch kommt es automatisch ins Verhalten rein. Und man kann auch auf die Gedanken auf die kognitive Ebene gehen, zu sagen, habe ich vielleicht sowas wie Gedankenkreisen, ne, ganz individuell, oder habe ich oft negative Gedanken und dann hält mich das ja auch davon ab, gesund zu sein und gut zu arbeiten. Mhm. Und auch da gibt es Dinge, die man machen kann, wie zum Beispiel regelmäßig positives aktiv denken. Das klingt für Leute, die es noch nie gehört haben, vielleicht komisch.
Auf jeden Fall mal spannend, ja. Bei manchen würde schon überhaupt denken helfen und mitdenken, aber was genau meinst du mit aktiv denken?
Positiv denken. Okay. Genau. Sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch ist ja inzwischen was sehr Bekanntes, aber das zahlt genau darauf ein, dass man seine neuronalen Bahnen mehr dahin trainiert, dass sie häufiger in diese Richtung gehen. Das kommt aus der positiven Psychologie. Mhm. Aber auch sich ganz bewusst Emotionen herbeizuführen, indem man sich mit etwas beschäftigt, das man mag. Also ne, Musik hören, die man mag, Fotos anschauen, was auch immer. Manchmal ist es sehr leicht, eine positive Emotion herbeizuführen, man macht es nur häufig gar nicht.
Mhm. Und das ist ja eigentlich auch ein spannender Gedanke, dass man ja immer sagt, oh, wir müssen jetzt effizient sein, bloß keine Ablenkung. Aber bewusst gesetzte Impulse, die dann durch diesen Break, den ich an sinnvoller Stelle mache, wieder mehr Energieaufladung kriegen, den Fokus auf das Positive, den Fokus aufs Erfolg zu holen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein kleiner Hack, den man jetzt unseren Hörerinnen und Hörern tatsächlich mitgeben kann. Hast du noch einen so in diese Richtung, wie jetzt Personalverantwortliche, die uns zuhören, sagen können, oh ja, das machen wir ab morgen auch bei uns und da bewegt sich dann schon was?
Die Growth Zone, die viel bekannte, will ich noch nennen, die ist super wichtig, dass man Leute aus der Komfortzone rausholt, auch nicht in die Zone steckt, wo sie dann schon wieder Angst bekommen und komplett einfrieren, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, sondern genau in diesem Mittelbereich, wo sie gefordert sind, aber auf eine gute Art und Weise, die zu ihren Fähigkeiten passt oder ein bisschen darüber liegt.
Mhm. Ich weiß nicht gar nicht, ob die genaue Zahl, aber ich glaube so irgendwie so nach dem Motto 3% Überforderung sind am allerbesten, wenn man irgendwas gehört, ja, so nach dem Motto, wenn du nur das machst, wo der Mensch da ist, dann wächst er nicht, aber du musst halt langsam vorwärts gehen, ne? Gibt's ja auch diese 1%-Methode und alle mögliche Literatur dazu. Ja, war sehr spannend. Bei mir tut sich gerade im Kopf richtig viel, liebe Rebecca. Ich sage auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wir verlinken die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen und Ähnliches direkt in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auf Social Media quasi in der Diskussion mit unseren HörerInnen wieder begegnen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch dir, Stefan.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.